Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wo steckt eigentlich die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes? Also jene Reform, mit der die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft verbessert werden sollen. Vielleicht immer noch in der viel zitierten Montagehalle? Wir schauen mal nach in dieser Sendung. Dazu begrüßt Sie am Mikrofon Regina Brinkmann. Hallo. Ob Lehrkräftemangel oder das schlechte Abschneiden bei der PISA-Studie. Das letzte Jahr hat ja ziemlich deutlich gezeigt, wie viele Defizite und Baustellen es inzwischen in unserem Bildungssystem gibt. Für das neue Jahr bleibt eine Menge zu tun. Was also auf der To-Do-Liste für die Bildungspolitik steht oder vielleicht stehen sollte, das hat meine Kollegin Franziska Kassing recherchiert.
In diesem Jahr stehen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg Landtagswahlen an. Und da Bildung ja bekanntlich Ländersache ist, wird im Wahlkampf sicherlich auch das Thema Lehrkräftemangel eine Rolle spielen. Diesen Mangel zu bekämpfen hat sich auch die KMK, also die Kultusministerkonferenz, zur Aufgabe gemacht. Das Gremium will mögliche Änderungen bei der Lehrkräfteausbildung prüfen und auf den Weg bringen. Außerdem plant die KMK unter dem Vorsitz der saarländischen Kultusministerin Christine Streichert-Kliveau, die Schulen länderübergreifend beim Einsatz von künstlicher Intelligenz zu unterstützen. Auf 3 weitere länderübergreifende Großprojekte weist Kai Gehring hin. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung im Bundestag.
Also 2024 wird bildungspolitisch ein sehr, sehr wichtiges Jahr, weil wir von der Bildungskrise in eine Bildungswende kommen müssen. IGLO-Studie und PISA-Studie haben uns gezeigt, dass unser Bildungssystem leistungsgerechter und chancengerechter werden muss. Und deswegen werden viele Projekte im nächsten Jahr aufgegleist. Das Startchancenprogramm, die BAföG-Strukturreform und auch die Vereinbarung zum Digitalpakt 2.0 stehen in den Startlöchern.
Beim Startchancenprogramm scheint sich tatsächlich etwas zu tun. Nachdem die Eckpunkte bereits im September vorgestellt worden waren, ist eine abschließende Verständigung zwischen Bund und Ländern bis Ende Januar angekündigt. Das Bundesbildungsministerium hat mitgeteilt, dass das Programm wie geplant zum Schuljahr 2024/25 starten kann. Insgesamt sollen 4.000 sogenannte Brennpunktschulen besonders unterstützt werden. Das Startchancenprogramm soll also, wie der Name schon sagt, Chancengerechtigkeit an Schulen fördern. Dasselbe solle die angestrebte nächste BAföG-Strukturreform für die Studierenden bewirken, sagt Kai Gehring.
Das wird für die Koalition sicherlich ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt auch, damit das Studium nicht am Geldbeutel der Eltern scheitert, sondern alle gleiche Bildungschancen haben, auch beim Zugang zum Campus.
Über eine Anpassung der BAföG-Sätze berät der Bundestag am 17. Januar. Danach kommt das Thema in den Bildungsausschuss. Bei der zweiten Auflage des Digitalpakts gibt es noch viel Unsicherheit. Klar ist nur, dass der erste Digitalpakt im Mai ausläuft. Als Antwort auf eine große Anfrage der CDU: Letzten Dezember hat die Bundesregierung beteuert, dass sie den Digitalpakt 2.0 weiterhin auf den Weg bringen will. Dass die Digitalisierung durch den Pakt zwischen Ländern und Bund dringend vorangetrieben werden sollte, unterstreicht Florian Fabricius. Er ist Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz.
Wir haben das jetzt auch wieder attestiert bekommen. Die Digitalisierung lässt zu wünschen übrig in unserem Land. Und da hoffen wir, dass Versprechen endlich eingelöst werden, dass auch finanzielle Mittel bereitgestellt werden. Daran hakt es ja gerade auch in der Bundesregierung. Und dass die Länder und der Bund sich endlich mal darauf einigen, diese Gespräche, diese Verhandlungen auch zu beenden und wirklich zum guten Ende zu bringen und über die Ziellinie zu bringen, damit wir die Digitalisierung fortsetzen können.
Die Bundesschülerkonferenz, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern aus allen Bundesländern außer NRW und Rheinland-Pfalz zusammensetzt, will außerdem, dass im Jahr 2024 die angestoßene Debatte über den Bildungsföderalismus fortgesetzt wird.
Der Föderalismus in seiner aktuellen Ausprägung ist viel zu starr, er ist zu unflexibel, da muss mehr getan werden. Frau Stark-Watzinger hat von einer Kooperation der Willigen gesprochen, die den Föderalismus neu aufstellt und auch Kooperationsverbote lockert. Da wollen wir auf jeden Fall grundsätzlich ja denken und wir finden wichtig, dass diese Debatte, die strukturelle, dass sie auch fortgeführt wird.
Neben den Diskussionen rund um den Bildungsföderalismus ist der Bundesschülerkonferenz außerdem noch das Thema mentale Gesundheit wichtig.
Das ist auch wegen der PISA-Studie. Die hat gezeigt, dass 21%, also ein Fünftel aller Schüler, sich wöchentlich gemobbt fühlt an Schulen. Das sind Zahlen, die sind nicht hinnehmbar. 20% haben Symptome von psychischen Erkrankungen. Es gibt 200 unter 19-Jährige, die sich jedes Jahr das Leben nehmen. Das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall auf die politische Agenda setzen wollen, wo wir den Diskurs darüber stärken wollen was wir jetzt auch fest vorgenommen haben als Bundesschülerkonferenz, weil es einfach ein bisschen wegignoriert wird. Und das können wir nicht hinnehmen.
Eine bessere Unterrichtsversorgung, mehr Chancengerechtigkeit und die mentale Gesundheit von Schülerinnen und Schülern, das sind also Themen, die uns im Bildungsjahr 2024 begleiten werden.
Und noch etwas steht auf der To-Do-Liste für 2024. Und zwar die Verbesserung der Arbeitsbedingungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Denn ein Großteil der dort tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist befristet beschäftigt, hangelt sich von Vertrag zu Vertrag und muss, wenn es nach 12 Jahren keinen festen Job gibt, den Wissenschaftsbetrieb verlassen. Die Ampelkoalition hatte schon im Koalitionsvertrag versprochen, das zu verbessern, aber erst im Juni letzten Jahres gab es dazu einen Entwurf, wie das bisherige Gesetz, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, so nennt sich das, reformiert werden könnte. Doch seitdem warten viele darauf, dass aus dem Entwurf nun endlich ein besseres Gesetz wird. Eine von ihnen ist Amrei Bahr. Sie ist Juniorprofessorin für Philosophie der Technik und Information an der Universität Stuttgart und setzt sich als Mitinitiatorin der Ich bin Hanna-Kampagne für bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft ein. Hallo, Frau Bahr.
Hallo, Frau Brinkmann.
Nun haben ja wahrscheinlich nicht mehr alle von uns die wesentlichen Punkte des Entwurfs auf dem Schirm. Können Sie uns da kurz mal auf den letzten Stand bringen?
Ja, das würde ich gerne tun. Also es konzentriert sich ja die Diskussion jetzt seit einer Weile sehr stark auf die promovierten WissenschaftlerInnen, die Postdocs, und die Frage, wie die befristet werden sollen. Und da ist jetzt in diesem Referentenentwurf des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vorgesehen, dass man die 4 Jahre sozusagen ohne alles befristen kann und danach noch 2 weitere Jahre, die dann aber nur mit einer sogenannten Anschlusszusage. Das ist so ein bisschen ähnlich wie dieses sogenannte Tenure-Track-Modell, was wir zum Teil schon haben bei den Juniorprofessuren in Deutschland. Also sprich, man vereinbart dann verschiedene Ziele, und wenn die erreicht werden, dann wird die Person in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Das Problem an der Sache ist allerdings, dass wir nicht so richtig sehen, wie in diesem Modell 4 Jahre ohne alles befristen und dann nochmal 2 mit Anschlusszusage sich wirklich was ändern soll. Denn es steht zu befürchten, dass damit eigentlich alles bleibt, wie es ist, und dass damit der Druck auf die Beschäftigten sogar noch erhöht wird.
Woran können Sie Ihre Befürchtungen da festmachen?
Also im Moment ist es ja so, dass man Postdocs 6 Jahre befristen kann, und die Praxis, die sich da etabliert hat, das sehen wir ja ganz stark, ist, dass die danach nicht in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden. Also selbst wenn das mal die Idee gewesen sein sollte hinterm Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dass man Befristung limitiert, also maximal 6 Jahre dürfen die Leute nach der Promotion befristet beschäftigt werden und dann muss es eigentlich unbefristet weitergehen. Das hat sich überhaupt nicht bewährt. Im Gegenteil, es ist so, dass die Leute nach 6 Jahren dann einfach ausgewechselt werden, spätestens. Und hier ist es ja so, dass wir es mit 4 Jahren zu tun haben, die dann auch ohne jede Verbindlichkeit Befristung ermöglichen sollen. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht, warum jetzt da nicht auch die wissenschaftlichen Arbeitgeber das, was sie ja jetzt schon etabliert haben als Praxis, da einfach fortsetzen sollen. Also diese 4 Jahre sind so lang, dass man dann von der Arbeitsleistung der Postdocs immer noch profitieren kann und zugleich überhaupt keine Anreize bestehen für die wissenschaftlichen Arbeitgeber, da jetzt dann entsprechend überhaupt dann noch so eine Anschlusszusage anzubieten. Mal ganz abgesehen davon, dass man sich ja auch fragen muss, was für Ziele eigentlich in 2 Jahren erreicht werden sollen. Also wenn ich nach 4 Jahren so eine Zielvereinbarung mache und dann soll ich in 2 Jahren irgendwas vorlegen. In manchen Disziplinen sind die Publikationszyklen so lang, da kann ich nicht mal einen Aufsatz veröffentlichen, geschweige denn irgendwo unterbringen, sodass er dann angenommen wird. Da ist dann also wirklich meine Frage, was soll das eigentlich für einen Sinn haben, auch gemessen an dem, was wir ja sonst im Wissenschaftssystem so an Praktiken und etablierten Reputationsmechanismen und Ähnlichem vorfinden.
Nun warten Wissenschaftlerinnen wie Sie zum Beispiel ja auch, aber auch die Arbeitgeberseite, also die Hochschulen und Forschungseinrichtungen, auf ein Bundesgesetz, mit dem sie dann auch endlich mal planen können. Warum geht es seit 6 Monaten jedenfalls nicht von außen wahrnehmbar weiter?
Ja, es ist irgendwie eklatant, dass sich im BMBF nicht so richtig viel bewegt, was eigentlich in einem ziemlichen Missverhältnis dazu steht, dass die Debatte ja doch sehr ausgreifend und auch sehr intensiv geführt wird und dass es auch eine ganze Menge aussichtsreicher Lösungsvorschläge gibt. Aber es ist offenbar so, dass das Gesetz, also dass der Referentenentwurf des BMBF, der übrigens ja auch nicht von SPD und Grünen mitgetragen wird, auch noch eine wichtige Sache, dass das BMBF hier eigentlich einen Alleingang macht gegen die anderen beiden Fraktionen. Also dieser Referentenentwurf hängt in der Ressortabstimmung fest. Es gibt also zwei Leitungsvorbehalte, das wissen wir inzwischen aus dem Arbeitsministerium und aus dem Wirtschaftsministerium. Was da genau Gegenstand dieser Leitungsvorbehalte ist, das wissen wir im Detail nicht, aber es ist so, dass wir davon ausgehen müssen, dass hier das BMBF auch aus Sicht anderer politischer Akteure nicht das geliefert hat, was es eigentlich sollte, nämlich die in Aussicht gestellte Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Und da muss jetzt also dringend mal nachgeliefert werden und was vorgelegt werden, was besser ist als das, was jetzt aktuell auf dem Tisch ist.
Also wieder mal, wenn man es vielleicht zusammenfassen will, so ein klassischer Ampelstreit, den wir schon bei Heizungsgesetzen und anderen Gesetzgebungen kennen. Nun gibt es einen Ansatz, der Bewegung in die Befristungsthematik bringen könnte. Befristungshöchstquote lautet da das Zauberwort. Wie funktioniert eine solche Quote?
Ja, die Idee bei der Befristungshöchstquote ist, dass man letztlich die Zahl der befristeten Arbeitsverhältnisse, die ein Arbeitgeber überhaupt haben kann, dass man die im Verhältnis zu den Festangestellten begrenzt. Also die wissenschaftlichen Arbeitgeber können nur eine bestimmte Höchstzahl von befristeten Arbeitsverhältnissen überhaupt ihren Beschäftigten geben. Und ansonsten, wenn diese Quote überschritten wird, dann muss es eben unbefristete Arbeitsverhältnisse geben. Und das wäre natürlich ein super Instrument, um genau das sicherzustellen, was ja eigentlich das Ziel ist, nämlich diese Massenbefristung in der deutschen Wissenschaft einzudämmen, weil man damit einen ganz klar gut funktionierenden Hebel hätte, um diese große Zahl der Befristungen abzusenken.
Die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages haben diesem Modell schon attestiert, dass der Bund diese Quote ohne Bedenken in das neue Gesetz schreiben könnte. Wie begründen die Autoren das?
Also es ist ganz interessant, dass wir jetzt hier auf dem Tisch einen Sachstand liegen haben, der eindeutig sagt, dass der Bund das verfassungskonform umsetzen kann, diese Quote. Und dementsprechend ist das wirklich ein sehr aussichtsreiches Instrument, denn wir müssen uns ja auch vor Augen führen, wir reden hier über Arbeitsrecht, also wir reden über etwas, was im Zuständigkeitsbereich des Bundes ist. Also das geht jetzt nicht darum, beispielsweise die einzelnen Dinge, die man so in den Hochschulgesetzen regeln kann, sondern es geht wirklich darum, hier über das Arbeitsrecht die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft zu verbessern. Und das ist auch deshalb so aussichtsreich, weil wir ja, Stichwort Föderalismus, hier einfach ein Bundesgesetz hätten, mit dem wir dann eben keine Flickenteppichlösung hätten, sondern wir hätten für ganz Deutschland eine verbindliche Regelung und würden für ganz Deutschland erreichen, dass die Arbeitgeber in der Wissenschaft eben dann auch mit beispielsweise Personalentwicklungsmodellen und Ähnlichem aufwarten müssten. Und deshalb wäre das aus unserer Sicht wirklich ein sehr aussichtsreiches Instrument.
Ja, man hört so richtig, Sie brennen für dieses Modell, aber das Bundesforschungsministerium ja eher weniger. Das hat schon abgewunken. Was befürchtet das BMBF?
Also ehrlich gesagt, ich bin wenig überzeugt, das ist jetzt nicht überraschend, von der Antwort des BMBF, denn es heißt ja von deren Seite, dass das kein wissenschaftsadäquates Instrument sei. Man muss allerdings umgekehrt ja sagen, dass Massenbefristung nicht wissenschaftsadäquat ist, wenn die Leute ständig sich von einem Arbeitsvertrag zum nächsten hangeln und wenn sie dann auf der Höhe ihrer Expertise angelangt sind, fliegen sie raus. Das ist nun klarerweise nicht gut für die Wissenschaft. Und das, was da so an Bedenken benannt wird, also zum Beispiel, man muss über die Höhe der Quote reden, man muss über unterschiedliche Arbeitgeber in der Wissenschaft reden, Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Ähnliches. Das ist sicherlich alles richtig, aber das ist aus meiner Sicht eher das Benennen von den Punkten, die jetzt in der Debatte über die Ausgestaltung dieser Befristungshöchstquote diskutiert werden müssen und nicht ein genereller Einwand dagegen, überhaupt so eine Quote zu implementieren.
Ein Anteil an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bleibt aber auch bei dieser Befristungshöchstquote befristet beschäftigt. Ist dieser Anteil so eine Art Zugeständnis an diejenigen, die sich mehr Rotation und dann doch mehr Befristung und damit halt auch Personalaustausch im Wissenschaftsbetrieb wünschen?
Also es gibt ja dieses überspitzte Argument der Verstopfung, was schon im Ich-bin-Hanna-Video des BMBF seinerzeit für viel Aufruhr gesorgt hat. Also nach dem Motto, wenn jetzt alle Stellen instantan unbefristet vergeben würden, dann gäbe es ja keine Möglichkeit für nachfolgende Generationen mehr in das System einzusteigen. Man muss erstens natürlich sagen, wenn man das ernst nimmt, dass es hier um eine Generationengerechtigkeit geht, dann muss man erstmal Bedingungen schaffen, wo es sich überhaupt lohnt, für zukünftige Generationen einzusteigen. Wir sehen ja jetzt auch schon, dass die darauf gar nicht mehr unbedingt Lust haben, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind. Stichwort Fachkräftemangel. Und zweitens ist es aber natürlich so, dass jetzt niemand fordert, es sollten jetzt instantan alle promovierten WissenschaftlerInnen entfristet werden. Das ist ja gar nicht die Idee. Sondern es ist natürlich schon noch so, dass es sinnvoll ist, auch mit Blick auf Fairness gegenüber zukünftigen Generationen zumindest einen Teil der Stellen so zu gestalten, dass dann auch WissenschaftlerInnen wieder in das System einsteigen können. Aber das muss eben ein kleiner Teil sein und vor allen Dingen müssen diese Befristungszeiträume dann entsprechend kurz sein. Also mit diesen 4+2 Jahren, die das BMBF im Moment vorsieht, kommt man da nicht weit. Denkbar wäre sicherlich eine Lösung, die wir auch befürworten, wo man nur auf 2 Jahre ohne alles befristen kann und danach schließt man so eine Zielvereinbarung mit einer Anschlusszusage an. Dann hätte man noch 4 Jahre zum Beispiel in dem 2+4-Modell, um dann diese Ziele zu erreichen. Und ich denke, so eine Kombination aus diesen beiden Instrumenten, also einmal die Befristungshöchstquote und dann auch noch eine Anschlusszusage, die auf der individuellen Ebene einfach eine Sicherheit und Verbindlichkeit auch für die Beschäftigten schafft, das wäre eigentlich die optimale Lösung. Und ich hoffe jetzt sehr darauf, dass das BMBF sich da bewegt. Ich denke, darauf hoffen auch viele Beteiligte und es wäre wirklich allerhöchste Zeit, denn die Debatte läuft ja jetzt schon eine ganze Weile und eigentlich sind die Lösungen jetzt ganz eindeutig da und man muss sie jetzt wirklich nur noch umsetzen.
Wie vermeidet man mit so einer Quote, dass bestimmte Jahrgänge erst einmal einen bestimmten Anteil, vielleicht auch einen sehr großen Anteil der Stellen bis zur Rente besetzen? Weil Sie haben ja eben auch selbst gesagt, dass nur ein kleiner Anteil bei diesem Modell noch befristet sein soll. Und damit ist ja dann vielleicht für die nachkommenden Jahrgänge gar nicht mehr so viel Spielmasse da.
Das hängt sicherlich davon ab, wie man jetzt die Quote genau bemisst. Das ist die eine Frage. Und eine andere Frage ist, wie man jetzt den Übergang gestaltet. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage. Und da wäre zum Beispiel denkbar, dass man den Übergang gestaffelt gestaltet, also dass man die Befristungshöchstquote über mehrere Jahre schrittweise anpasst, sodass man jetzt da auch durchaus diese Dynamik reinbekommt, dass dann zukünftige Generationen weiterhin Chancen haben, aber das eben auch nicht um den Preis, dass sozusagen die Situation eigentlich für alle schlecht ist, weil das ist ja, hat ja mit Gerechtigkeit wenig zu tun. Also wenn ich sozusagen zwar irgendwie in die Wissenschaft einsteigen kann, aber da sehr schlechte Bedingungen vorfinde und dann früher oder später da wieder rausfliege und da keine Zukunft habe, dann ist das ja nicht fair. Insofern wäre hier ein Ausgleich der Interessen, der dann auch wirklich eine Fairness sicherstellt, gegeben, wenn man entsprechend die Quote dann so bemisst, dass zwar weiterhin zukünftige Generationen einsteigen können in das System, aber trotzdem diejenigen, die dann einmal drin sind, auch wirklich gute Bedingungen vorfinden.
Wie sich die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft verbessern lassen und wo die Gesetzesreform dazu gerade steht, darüber habe ich mit Amrei Bahr gesprochen, Juniorprofessorin an der Uni Stuttgart und Mitinitiatorin der Ich bin Hanna-Kampagne. Und das Interview mit ihr haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Vor einigen Wochen erst, da schlug das Deutsche Studierendenwerk Alarm. 4 Pandemiesemester, 3 davon reine Lockdown-Semester mit sozialer Isolation, hätten bei einem Teil der Studierenden deutliche Spuren hinterlassen. Die Wartezeiten für psychologische Beratung, die das Studierendenwerk an den Hochschulen anbietet, hätten sich vervielfacht. Diese verstärkte Nachfrage bekam auch die Uniklinik in Leipzig zu spüren und entwickelte bereits während der Pandemie ein Online-Angebot, von dem auch diese Studentin profitiert hat.
Ich würde schon sagen, dass ich Angst hatte, den Anschluss hier nicht zu finden oder den Moment zu verpassen, in dem sich dann doch alle kennenlernen und in dem sich Grüppchen bilden und dann irgendwie alleine übrig zu bleiben.
Janika beginnt im Oktober 2020 in Göttingen Medizin zu studieren. Ihr geht es mittlerweile wieder gut, andere Studierende aber haben weiter mit den Auswirkungen der Pandemie und anderen Belastungen zu tun. Das Online-Programm Enhance möchte da Abhilfe schaffen, indem es Betroffene per E-Mail, Chat oder Video berät, erklärt die Psychiaterin Christine Rummel-Kluge.
Wobei die große Mehrheit tatsächlich Video wählt. Dadurch kommen wir den Studierenden ziemlich nah, sind mit ihnen zum Beispiel im WG-Zimmer und kommen oft schnell zum Kern des Problems.
Bereits 2021 hat die Leiterin der Psychiatrischen Institutsambulanz des Uniklinikums Leipzig das Projekt gemeinsam mit ihrem Team entwickelt. Es soll jungen Menschen möglichst schnell und unkompliziert Unterstützung bieten. Dass die Gesprächstermine dann meist von zu Hause aus stattfinden, findet Christine Rummel-Kluge auch vorteilhaft und
recht plausibel. Denn wenn man sich zu einem Termin aufmacht, aufsteht, duscht, sich anzieht, frühstückt und dann mit der Bahn oder mit dem Rad irgendwo hinfährt, ist man ja schon in einer anderen Verfassung, als wenn man noch in seinem Zimmer ist, in dem man vielleicht die ganze Nacht gegrübelt hat, sich Gedanken gemacht hat, nicht schlafen konnte.
Registriert wird sich mit Hilfe einer App oder über enhance-university.de. Juliane Hug ist eine der drei Psychologinnen, die anonym und ortsunabhängig und über maximal 6 Wochen beraten. Sie sitzt an ihrem Schreibtisch vor dem Bildschirm in ihrem Arbeitszimmer in der Leipziger Uniklinik.
Wir haben zum Beispiel hier ein Beispiel, da hat jemand geschrieben, der oder die bekommt das gar nicht so richtig zu fassen, was eigentlich das Problem ist und was man da machen kann. Das heißt, da haben wir erstmal so ein Stück weit versucht, das einzugrenzen.
Die Psychiaterin Christine Rummel-Kluge sagt, dass sich in der Pandemie bei ihr in der psychiatrischen Institutsambulanz immer mehr Studierende vorgestellt haben,
denen es psychisch schlecht ging. Und so sind wir auf die Idee gekommen, mit meiner Arbeitsgruppe die Studierenden der Universität Leipzig systematisch zu befragen. Wir haben das in allen Fakultäten angeboten, dann konnte man quasi freiwillig daran teilnehmen.
2021 und 2022 wiederholten sie und ihr Team die Befragung. 2023 kamen nochmal 5 weitere sächsische Hochschulen dazu. Insgesamt 5.500 junge Menschen nahmen so an der Studie teil. Und es zeigt sich, die Pandemie wirkt sich nach wie vor negativ auf die Gesundheit von Studierenden aus.
Das haben wir so erwartet, aber was sehr spannend war, was wir jetzt auch neu zeigen konnten, es gibt Bereiche, die sich schneller erholt haben und Bereiche, die sich schlechter erholt haben sozusagen. Die depressiven Symptome an sich sind wieder rückläufig gewesen, das ist erstmal eine gute Nachricht.
Die schlechte, Suizidgedanken nehmen bei den Studentinnen und Studenten über die letzten 3 Jahre zu.
Also Gedanken an den Tod oder sich selbst Schaden zuzufügen, und sie sind weiter angestiegen über alle 3 Messzeitpunkte, die wir haben. Und sind aus meiner Sicht tatsächlich wirklich besorgniserregend, weil fast jeder 5. davon betroffen war.
Das psychologische Online-Beratungsangebot Enhance der Uni Leipzig wird bis heute weiter genutzt. Und seit Beginn des aktuellen Wintersemesters steigt die Nachfrage deutlich an.
Sibylle Kölmel berichtete. Soweit Campus und Karriere für heute mit Regina Brinkmann am Mikrofon. In unserer morgigen Ausgabe geht es um die Studienfinanzierung und die Frage, warum so wenige Studierende zum Beispiel BAföG beantragen oder sich auf Stipendien bewerben. Was sind die Gründe und was muss passieren, damit diese Angebote besser angenommen werden? Was meinen Sie? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an campus@deutschlandfunk.de oder hinterlassen Sie eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter unter der 00800 4464. Und ich wünsche Ihnen von dieser Stelle schon mal ein schönes Wochenende.